Herzlich willkommen zum Frontispitz Literatur Podcast. Mein Name ist Philipp Stöfer und mit mir dabei die wunderbar gesunden, Alex guckt schon, was heute kommt, die wunderbar gesunden und begeistert vom heutigen Buch dasitzenden Alexander Rüske und Max Primann.
Hey,
grüß euch.
Guten Morgen.
Ja, wie geht's dir?
Hallo.
Gut, Max macht mal wieder den krummligen alten Mann, obwohl er der Jüngste hier ist. Ne?
Kann er gut.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu Folge 187 des Freundespitz Literatur Podcasts mit unserer allerersten Buchbesprechung des Jahres 2025. Seht mal, ich habe noch einen Knoten in der Zunge. Wie angekündigt, sprechen wir heute über die Buchpreisgewinnerin Martina Hefter und ihren Roman Hey, guten Morgen, wie geht's dir? Und es gab schon so ein paar, man hat das so ein bisschen in den Vorbesprechungen schon gemerkt, es gibt, glaube ich, Diskussionsbedarf. Da ist nicht überall Liebe da für dieses Buch. Dementsprechend klären wir am Ende, ob wir dem Buch auch den Deutschen Buchpreis gegeben hätten, ohne natürlich die anderen Kandidaten gelesen zu haben. Ich habe aber nochmal, und ich hoffe, ich vergesse das nicht, ich habe nochmal über deine Worte nachgedacht, Max, die du beim letzten Mal von dir ließest, als ich gesagt habe, Ruth Maria Thomas, die schönste Version, sie hat es ja nur auf die Longlist geschafft des Buchpreises. Und da war ich ja noch so überschwänglich in dem Modus, dass das ein absolut großartiges Buch ist, was ich das immer noch finde. Und habe ich gefragt, warum das nicht weitergekommen ist. Und da sprechen wir nochmal am Ende drüber. Ich bin da nämlich ganz bei deiner Argumentation. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Martina Hefter hier weitergekommen ist und das auch gewonnen hat, im Gegensatz zum Beispiel zu Ruth Maria Thomas' schönste Version. So, das nur als Ankündigung, damit ich es dann später nicht vergesse.
Wir versuchen, dich dran zu erinnern.
Ich schreibe es mir auch gleich auf, während du jetzt Autorin und Werk zusammenfasst, was wir von Martina Hefter schon hätten lesen können, ob das ihr Erstlingswerk war, was die Dame bisher getan hat und ja. Bitteschön.
Jawohl. Also, Martina Hefter wurde 1965 im Allgäu geboren und hat hauptsächlich Lyrik veröffentlicht. Also ich habe extra nochmal einen Podcast mit ihr gehört, Freiheit Deluxe von Jagoda Marinic, bei dem sie zu Gast war. Den hatte ich schon mal gehört, aber jetzt habe ich die Folge nochmal ein zweites Mal gehört. Da erzählt sie ein bisschen was zu ihrem Leben. Sie hat nach der Schule eine Ausbildung zur Gymnastiklehrerin gemacht mit dem Schwerpunkt Tanz und hat sich dann auch mit diesen tänzerischen Elementen zur Performance-Künstlerin gemacht, die in der Kunstszene Leipzigs, wo sie seit 1997 wohnt, dort tritt sie auf. Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Ist nicht der erste Roman, aber der erste Roman seit 16 Jahren. Davor hat sie vielerlei Bücher geschrieben, also 4 Romane, Junge Hunde, Zurück auf Los, Noch auf dem Bahnsteig, Die Küsten der Berge und 5 Lyrikbände verfasst. Und die haben durchaus Preise gewonnen. Also sie war auch für den Ingeborg-Bachmann-Preis nominiert, um auf diese Dame mal wieder zurückzukommen. Hatte ein Literaturstipendium von der Stadt Leipzig, aber auch von der Kulturstiftung Sachsen. Und den großen, großen, großen Durchbruch hat sie aber dieses Jahr gefeiert mit eben diesem Roman, der jetzt vor uns liegt, nämlich Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Dafür hat sie nicht nur den bereits benannten Deutschen Buchpreis erhalten, sondern auch den großen Preis des Deutschen Literaturfonds, den Prix Grand Continent und den Literaturpreis der Landeshauptstadt Wiesbaden. Also sehr erfolgreich. Laut eigener Aussage ist sie vor allem in der freien Leipziger Theater- und Literaturszene unterwegs, versucht theaternahe szenische Performances zu leisten und setzt sich für eine Vernetzung verschiedener Autorinnen und Autoren in der Literatur ein. Das sind so die zentralen Punkte ihrer Biografie. Aber, und da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, wahrscheinlich erfahren wir auch ganz viel noch über ihre Biografie in diesem sehr autobiografischen Roman. So zum Beispiel, dass ihr Mann auch an Multiple Sklerose leidet, wie auch der Mann im Buch beispielsweise. worüber sie, und da können wir auch drüber sprechen, im Nachwort dann schreibt. Aber da kommen wir dran noch drauf zurück.
Jo, vielen Dank. Dann kurz zum vorliegenden Buch. Hey, guten Morgen, wie geht's dir? Erschien im Klett-Cotta Verlag. Wir haben lange nichts mehr vom Klett Verlag gelesen, glaube ich, hier. 2024 auf den Markt gekommen.
22 Euro.
Ja, was eigentlich relativ
preisgünstig ist, finde ich. Für ein gebundenes Buch aktuell preisgünstig. Ne? Sonst bewegen wir uns eher Richtung 30 derzeit.
Ja, 220 Seiten, also auch nicht super umfangreich. Und ich möchte jetzt mal sagen, licht beschrieben. Dadurch, dass viele Chats oder Chat-Auszüge drin vorkommen, sind die Seiten jetzt nicht maßgeblich dick, also voll bedruckt. Ja, du hast gerade schon erzählt, dass es einige biografische Elemente hier im Buch gibt. Die Protagonistin unseres Romans heißt Juno Isabella Flock. Und sie lebt zusammen mit ihrem schwerkranken Mann Jupiter. Wobei von der Multiple Sklerose im Buch so explizit nicht die Rede ist. Also diese Krankheit wird nicht explizit erwähnt, sondern sie wird thematisiert und man kommt relativ schnell darauf, dass es sich um diese Krankheit handeln muss. Ja, mit dem lebt sie zusammen. Sie ist ähnlich wie auch Martina Hefter Performance-Künstlerin. Das heißt, sie geht viel tanzen, ist, und auch vielleicht das auch eine biografische Komponente, in unsicheren finanziellen Verhältnissen. Also die Performance-Kunst wirft jetzt nicht große Mengen an Geld ab, weswegen sie auch immer ein bisschen den letzten Pfennig gewissermaßen umdreht. Nachts kann sie aber häufig nicht schlafen. Also es gibt da so eine Art Lebensflucht auch, da sprechen wir dann, oder eine Alltagsflucht. Nachts kann sie häufig nicht schlafen und die Zeit, die sie nicht schlafen kann, verbringt sie damit, mit Love-Scammern zu chatten, zu schreiben. Also sie wird relativ häufig von eben jenen Scammern angeschrieben und sie nutzt das dann, um sich mit denen zu unterhalten. Beziehungsweise diese voll zu texten. Also nicht immer kommt da ein Dialog zustande, sondern die Love-Scammer fahren ihre Masche ab und sie schreibt einfach über Dinge, die sie gerade bewegen, was dazu führt, dass die Love-Scammer einfach relativ schnell dann den Kontakt abbrechen. Das ist so die Grundprämisse des Buches. Sie trifft aber dann relativ schnell auf einen Love-Scammer, den sie enttarnt und mit dem sie dann trotzdem weiter Kontakt hält. Und um diesen Kontakt dreht sich mehr oder weniger das ganze Buch. Und das würde ich so als Einblick in den Roman erstmal so stehen lassen, weil alles Weitere wäre dann schon zu viel verraten. Wir werden jetzt unsere Kurzeinschätzung noch abgeben, so wie wir das üblicherweise tun. Und danach gibt es eine kleine Spoilerwarnung. Denn danach werden wir wirklich frei über das komplette Buch sprechen, also auch über das Ende. Wer sich da also nicht in irgendeiner Form spoilern lassen möchte, der müsste dann auf Pause drücken, schnell das Buch lesen und dann wieder hierher zurückkommen und die Buchbesprechung sich anhören. Für alle anderen viel Vergnügen. So. Wie machen wir das jetzt? Also, Alex, du bist nicht groß überhaupt begeistert. Nicht, das heißt, nicht. Die Frage, packen wir dich in die Mitte, wie so ein
Ich halte das Kritik, für eine gute Idee.
Ja, wir machen so ein Sandwich. Das heißt, da ich jetzt gerade gesprochen habe, macht Max den Anfang, danach kommt unser Sandwich-Kind Alex und dann mache ich das Oberbrötchen.
Selten fiel es mir so schwer, eine Kurzeinschätzung zu einem Buch abzugeben, ohne dabei ins Detail gehen zu können. Dementsprechend sage ich habe ein wirklich ambiges Verhältnis zu diesem Buch. Ich sehe die Vorzüge und die positiven Merkmale, das, was alles gut ist an diesem Buch. Ich sehe allerdings auch die wirklich störenden Elemente, aus meiner Sicht, ne? Es ist eine persönliche Einschätzung. Und das Hauptproblem dabei ist, dass die völlig zusammenhängen. Also das, was mich stört, finde ich gleichzeitig gut. Und das, was ich gut finde, stört mich an anderen Stellen wieder. Beziehungsweise ich kann völlig den künstlerischen Aspekt dahinter verstehen und halte den auch für eine gelungene Idee, glaube aber, dass mich die Idee als solche einfach nervt. Und das ist dann schon wieder schwierig. Insgesamt muss ich allerdings sagen, ich verstehe den Hype um das Buch. Das hat seine Werte. Aber es wäre für mich jetzt kein Buch, was ich unbedingt nochmal lesen muss. Und damit schließe ich meine Einschätzung ab.
Danke. Alex,
jetzt bin ich gespannt. Ich würde das ganz kurz den letzten Satz. Du verstehst den Hype um das Buch. Ich werde sicherlich im Laufe der Besprechung heute noch darauf kommen. Ich verstehe diesen Hype überhaupt nicht. Wir haben ja schon einige Bücher gelesen, die mir jetzt vielleicht nicht ganz so gut gefallen haben oder auch mal Bücher, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Und in der Hinsicht, Max, gebe ich dir recht, es ist relativ schwer, hier eine Kurzeinschätzung zu machen. Vielleicht trifft es noch am ehesten, dass das Buch per se gar nicht schlecht ist, aber es ist ein Buch, welches mir persönlich von allen Büchern, die wir hier im Podcast gelesen haben, bisher am wenigsten gegeben hat. Also ich kann mit diesem Buch überhaupt nichts anfangen. Es ist eine dünne Story, es ist meine Meinung, es ist für mich eine sehr dünne Story, es ist für mich eine unfassbar schlechte Figurenzeichnung, die es hier gibt. Ja, gerade die Namensgebung mit den römischen Gottheiten, die Mythologie, die in diesem Buch aber überhaupt nicht vorkommt. Ja, der kranke Mann kommt viel zu wenig vor, aber das ist letzten Endes der Dreh- und Angelpunkt in ihrem Leben. Über Benu, also dem Love-Scammer, mit dem sie chattet, außer dass der eine große Familie hat, aus einfachen Verhältnissen kommt und scheinbar gerne kifft, erfahre ich da auch überhaupt nichts drüber. Was mir ebenfalls sauer aufgestoßen hat, und das scheint so ein Phänomen in der deutschen Literatur schlechthin zu sein, Gendern, Klimaschutz oder Klimaschutzproblematik, deutsche Kolonialgeschichte, alles am Themen, worüber du alleine schon ganze Bibliotheken füllen konntest, aber die Autorin musste das unbedingt in einem 220-Seiten-Werk erwähnen. Ja, ohne darauf einzugehen, also das, weiß ich, es steht scheinbar nur drin, damit diese Thematiken überhaupt genannt werden. Und das, was mich am meisten gestört hat, und das ist auch etwas, was ich der deutschen Gegenwartsliteratur überhaupt nicht abgewinnen kann, diese, und das meine ich jetzt ganz, muss ich explizit sagen, nicht im nationalsozialistischen Kontext, sondern im ursprünglichen Kontext, diese Schicksalsgemeinschaft. Ja, der kranke Mann und an das Schicksal gebunden und nicht ausbrechen können, das ist eine Thematik, die findest du jeden Sonntag in der ARD, da läuft Tatort, aber in diesen Rosamunde Pilcher und Uta Danilla Film, es ist immer dasselbe Grundmotiv und ich kann es nicht mehr hören. Ich komme darüber einfach nicht weg. Es gefällt mir wirklich null. Daher, Kurzeinschätzung, mir hat das Buch überhaupt nichts gegeben und es gibt wenig Positives, was ich dem abgewinnen kann. Und das Allerschlimmste ist, die Autorin finde ich mega sympathisch. Und jetzt muss ich ihr Buch hier zerreißen. Philipp.
Okay. Ich denke, das wird eine ganz spannende Diskussion heute. Ich bin eher ein bisschen auf der Seite, rein vom Gefühl für das Buch, von Max. Und ich hoffe ein bisschen, dass die Buchbesprechung heute mir hilft, dieses Gefühl greifen zu können. Denn ich kann es nicht an exakten Punkten festmachen. Ich habe dieses Buch relativ schnell gelesen, ich glaube in 3 Tagen oder sowas. Und es hat sich wirklich sehr angenehm für mich gelesen. Und ich habe dort nichts greifen können, wo ich sagen könnte, das finde ich wirklich nicht gut gelungen oder sowas. Trotzdem hatte ich immer so ein bisschen dieses Gefühl, dass mir irgendwas fehlt an dem Buch. Dass es mich nicht an manchen Punkten nicht mitnimmt. Ohne gleichzeitig das Gefühl gehabt zu haben, dass es sehr zäh ist. Also das liegt vielleicht ein bisschen an der Erwartungshaltung. Als das Buch angekündigt war, als ich mich dann mit den Rezensionen ein bisschen beschäftigt hatte, also ich habe meistens nur die ersten Absätze oder so von Rezensionen gelesen, weil ich dann nicht in die Tiefe gehen wollte, hatte ich gedacht, es hat grundlegend ein bisschen mehr Humor. Weil die Idee, dass sie nachts einfach Love-Scammer trollt, fand ich großartig. Fand ich richtig gut. Und dann lernt sie den Love-Scammer, um den es im Rest des Buches gehen soll, relativ schnell am Anfang kennen. Und ihr ganzer Alltag, eben dieses permanente, diese Love-Scammer-Trollen, spielt überhaupt gar keine so große Rolle. Und da hatte ich ein bisschen mehr erwartet. Da hatte ich, gebe ich zu, ein bisschen Guilty Pleasure-mäßig, einfach ein bisschen mehr, nette Anekdoten mir erhofft. Dass da so ein paar humorvolle Momente einfach kommen, wo man sagt, die einfach kontrastieren zu diesem sonst sehr krassen und harten Leben, das sie ja führt, einfach stehen. Und das war irgendwie nicht der Fall. Also selbst diese Befriedigung, die sie da hat, nachts mit denen zu schreiben, ist ja nicht so wirklich befriedigend. So, das jetzt mal. Genau, da können wir aber jetzt, glaube ich, in der Diskussion gleich drüber sprechen. Also man merkt schon, ich eier hier ein bisschen rum, aber ich hatte wirklich das Problem, exakte Punkte zu greifen. Und das hoffe ich, dass wir das jetzt in der Buchbesprechung hier finden können. Und da können wir gleich, ich weiß nicht, wollen wir gleich mit den Namen anfangen? Oder habt ihr einen anderen Einstiegspunkt, der euch schöner erscheint?
Ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg, weil auf dem Cover des Buches haben wir es schließlich mit den römischen Göttern zu tun, nach denen die Figuren ja hier scheinbar benannt sind. Deswegen finde ich das
genau
gar nicht so verkehrt.
Also
bin jetzt nicht der große Kenner der römischen Mythologie. Ich fange jetzt einfach mal an, weil das so einer meiner zentralen Kritikpunkte ist. Sie ist nach Juno benannt, der römischen Göttin, vermutlich gleichgesetzt mit der griechischen Hera, aber in Rom wohl die Göttin der Familie, des Schutzes, der Pflege, glaube ich, irgendwie so oder der wie kann ich es jetzt ausdrücken, Pflege, jetzt nicht im eigentlichen Sinne, sondern eher so der
des Zusammenhalts.
Ja, ne? Und Jupiter, der Hauptgott, der mächtige Gott, der Gott bei den Römern, glaube ich, eher ein Wettergott, der Donnergott, der Gott der Götter, im Griechischen gleichgesetzt mit Zeus. Und schließlich Bennu als dritte wichtige Person, die, oh Gott, jetzt müsst ihr mir helfen, in der dortigen Mythologie, also in der
Ägyptische,
der Gott des Todes war. Ja, also wir haben hier dreier antiker Götter. Und jetzt klärt mich doch bitte mal auf, was das mit der Geschichte zu tun hat. Bei Juno würde ich noch am ehesten mitgehen. Das gebe ich zu. Aber bei den anderen beiden.
Also meine persönliche Wahrnehmung und wie ich es mir gedacht habe und wie es auch verhandelt wurde. Es kommen ja noch ganz viele andere Figuren vor, die alle mit in irgendeiner Form mythologisch aufgeladenen Titeln benannt sind. Sei es jetzt Pluto, der sie angräbt, oder ihre Kumpaninnen beim Theater oder ihrer Performancekunst. Das sind alles griechisch-mythologisch, römisch-mythologische Bezeichnungen. Zum einen finde ich es insoweit spannend, diese Unterscheidung, das römische Abendland versus die altägyptische Tradition, die hier quasi gegenüberstehen, wie ja auch die beiden eine riesengroße Kulturwelt trennt und quasi ein Graben zwischen beiden, also Bennu und Juno, vorliegt. Und das andere ist, ich glaube, der Hauptgrund, warum sie das gemacht hat, ist, wenn sie die Namen gleich lässt, also denen klassische Namen gibt, oder noch besser, sie hätte denen die echten Namen gegeben. Dann ist es kein Roman mehr.
Was meinst du? Achso, mit echten Namen, also meinst du jetzt, keine Ahnung.
Wenn sie die Figur Martina genannt hätte und ich habe vergessen, wie ihr Mann hieß, im echten Leben. Wenn sie denen die Originalnamen gegeben hätte, wäre das kein Roman. Dann ist es einfach eine autobiografische Schilderung. Denn, also versteht ihr, was ich meine? Ja, so schaffst du halt einen künstlerischen Bruch. Und der große Bruch vollzieht sich, weil wir mit einer Erwartungshaltung, wie du es ja schon aufgemacht hast, Alex, an diese Figuren dadurch herangehen. Also im Sinne von, Juno hält die Familie zusammen und dafür ist sie da, ne? Ist sehr eifersüchtig auf ihren Mann in der römischen Mythologie. Das passiert ja aber nicht. Denn eigentlich hätte er den Grund, eifersüchtig zu sein. B. Er ist der Schaffer des Universums, der Blitzeschleuderer, der große, große Gott. Auch da haben wir eine totale Brechung in dem, was er wirklich ist, nämlich das genaue Gegenteil. Völlig hilflos, muss man ja sagen. Er braucht ihre Unterstützung, ohne sie geht es nicht. Und dadurch haben wir da eine massive Brechung. Und Bennu, der Gott des Todes, also quasi die Frage, wenn wir den Namen hören und die Bedeutung hören, haben wir die Erwartungshaltung, dass er sie in den Abgrund reißen wird. Quasi in den Tod. Mhm. Ne? Aber auch das wird gebrochen. Also wir haben ganz viele Brechungen der Erwartungshaltung dessen, was die Namen eigentlich auf den ersten Blick uns erwarten lassen. Und dadurch wird dieses Buch künstlerisch und ästhetisch aufgeladen, so würde ich es mal nennen. Und dadurch kann ich das sogar nachvollziehen. Wobei ich dir indes recht gebe, Alex, auf die römische Mythologie geht sie ja ganz wenig ein. Zentraler ist vielmehr die planetarische Idee oder die astronomische Konzeption dahinter, weil Melancholia spielt eine Rolle von Lars von Trier, der Film. Auch dort geht es wieder ums Weltall und ein Planet. Also wer den Film nicht kennt von Lars von Trier, den kann ich wirklich empfehlen. Generell Lars von Trier Filme, wenn man mal Zeit und gute Laune hat, das ist ganz wichtig. Die wenigsten Filme von Lars von Trier enden so, wie man als freudestrahlender Mensch, also da, man ist danach nicht happy, sagen wir es mal so. Den Film kann man wirklich gucken, der ist ein bisschen zäh, aber in sich, man hat sich schon wirklich mit dem, was sie, wie sie es beschreibt, einen Punkt. Also wir haben ganz viel diese planetarischen Konstellationen, die hier eine Rolle spielen. Und so kann ich das nachvollziehen, sage aber und gebe dir insoweit recht, das ist nicht ausgearbeitet oder bis ins Letzte durchdacht, sondern wirklich nur, es bleibt auf dieser Ebene, wir wollen deine Erwartung brechen.
Das scheint mir eher so,
jetzt habe ich sehr lange geredet.
Das Gefühl, das ist so eine fixe Idee, die ihr kam, nach dem Motto, ach komm, geben wir ihr mal diese Namen, machen dort ein bisschen was Mystisches auf, was Geheimnisvolles. Das Ganze wurde dann nicht konsequent zu Ende verfolgt. Und was die planetarische Sache angeht, also scheinbar, ich unterstelle es der Autorin auch immer mal, dass Melancholia einer ihrer Lieblingsfilme ist, was ganz interessant ist, weil der Film so habe ich ihn aufgefasst und scheinbar viele Rezensenten auch, die Versinnbildlichung oder die Bildhaftmachung einer Depression ist.
Ja, Lars von Trier hat mit diesen drei Filmen, die er da gemacht hat, also Melancholia, Antichrist und ich glaube der letzte war Nymphomaniac, seine Depression verarbeitet. Und ich sag mal, Melancholia ist von denen wahrscheinlich der wenn man wirklich die drei, Nymphomaniac geht, glaube ich, 4-5 Stunden, der ist sehr lang, der ist in Deutschland auch in 2 Teilen rausgekommen im Kino.
Sagen, ne? Genau, alles klar.
Ja. Melancholia ist auch sehr lang, der geht auch über 3 Stunden. Und der härteste von denen ist Antichrist. Also Antichrist hat solche schlimmen Szenen, ich möchte dazu eine kleine Anekdote kicken, den haben meine Frau und ich geguckt, vor 10 Jahren oder ähnlichem, also wirklich, da waren wir beide noch deutlich jünger. Und Julia, die ja schon mehrfach bei uns im Podcast war, wollte mitgucken, aber war natürlich damals noch deutlich zu jung. Der Film ist auch ab 18 völlig zurecht. Und ich wusste, dass da Szenen kommen, die definitiv für jemanden in dem Alter, also ich bin da normal nicht so, aber ich wusste, das können wir nicht machen. Und wir haben sie wirklich für diese Szenen rausgeschickt und waren beide völlig begeistert von dieser Entscheidung, denn die Szenen, die dort kommen, sind echt schlimm. Also schlimm, schlimm. Und ich möchte da nicht weiter ins Detail gehen damit, falls jemand den Wunsch hegt, sich den Film mal anzugucken, er davon nicht gespoilert wird. Aber dort die Bildsprache, wirklich großes Tennis. Aber ja, Alex, die mit der Depression, das ist, glaube ich, ein sehr sinnvoller Aspekt.
Ja, und die Depression, so hatte ich das Gefühl, wird ja hier in diesem Buch auch angedeutet, aber nie so wirklich ausgesprochen. Also auch das ist so etwas, was ich auch sagte in meiner Anfangskritik, ne, die Figurenzeichnung, das ist auch etwas, was mich gestört hat, dass vieles wirklich oberflächlich bleibt. Also Tiefgang wie so ein Till Schweiger-Film oder ein Song von Max, wie hieß der?
Giesinger,
genau. Das ist so, teilweise habe ich das Gefühl, so kein wehtun. Ne? Das ist so, nicht anecken. Komme ich später noch dazu, wird dann eine sehr unfaire Kritik, das sei an der Stelle schon mal vorausgesagt. Ja, weil den Gedanken hatte ich mir gedacht, da wusste ich nicht, dass sie hier auch die Krankheit auf die Krankheit ihres Mannes anspricht. Ja, egal. Also, das ist alles ist für mich so, nee, das ist nicht fassbar, das ist nicht.
Es ist nur angedeutet.
Es ist nur angedeutet, ja. Es ist oberflächlich. Das ist zu seicht, zu seicht.
Jetzt muss ich, also es sind jetzt viele Sachen, die ich hier anbringen muss. Zum einen, wir haben jetzt dieses Autobiografische. Da würde ich gleich das abfeiern, was ich vorhin angekündigt hatte mit Ruth Maria Thomas. Das Problem, weil wir gerade das Thema hatten, dass es eine unfaire Kritik wird. So, dass man dann das Gefühl hat, okay, jetzt greife ich die Autorin selber an. Und ja, wir müssen eigentlich Werk von Autor trennen. Bei diesen semi-autobiografischen Werken ist das ein Problem, meiner Meinung nach. Weil man immer so ein bisschen das Gefühl hat, du weißt, wie Max, du hast das letztens schön gesagt, da verschwimmen die Grenzen. Und das ist, das macht diese Bücher schwer zu fassen, weil die Bücher damit arbeiten, dass du ein bisschen was über die Biografie der Person rausfindest und dann weißt, damit kann ich was anfangen. Oder du bewertest einfach die Bücher knallhart für sich selbst und nimmst das andere komplett raus. Dann wären die Bücher seichter. Wenn du natürlich weißt, okay, sie verarbeitet einen Teil ihrer Autobiografie selber dort mit, dann ist das Empathielevel viel höher und dann hast du ein größeres Verständnis auch für diese Art der Pflege und so weiter, dass das eben nicht rein fiktiv ist. Und dann sind diese, wie du hast es vorhin genannt, diese Schicksalsgemeinschaften, die man nicht mehr hören oder von denen man nicht mehr lesen möchte, weil man sagt, ach ja, es ist schlimm, ja, aber ich kann das alles verstehen. Ich möchte aber nicht die 30. Geschichte darüber lesen, ja, die mir keinen Mehrwert bietet. Dann fühlt man sich so ein bisschen in einer moralischen Zwickmühle auch gefangen. Ja, an dem Punkt komme ich da auch noch nicht weiter. Ich würde noch mal ganz kurz sowohl zu den Namen noch gerne zwei, drei Sätze sagen und dann zu den Planeten. Also die Namen, ihr habt das natürlich schon vollkommen richtig gesagt. Juno ist aber auch Göttin der Ehe und der Fürsorge. Auch allein deswegen ist dieser Name hier schon sehr bildhaft, weil sie macht ja genau das. Sie hält ihre Ehe aufrecht.
Das passt auch. Also Juno ist noch.
Und sie ergibt ergeht sich in Fürsorge. Jupiter, natürlich, wir hatten das gerade als der Blitzeschleuderer, der Donner und Regen schützt. Beschützer des häuslichen Herdes und des Familienbesitzes. Er ist ja letztendlich der, durch den dann auch noch mal Geld hineinkommt. Obwohl er ja, genau wie du das vorhin schon gesagt hast, von der Körperlichkeit das überhaupt nicht mehr hergibt. Du hattest Pluto noch angesprochen. Das ist der Typ, der sie angräbt. Das ist quasi der Gott des personifizierten Reichtums. Ja, also das heißt, Plutos heißt ja deutsch Reichtum, Fülle. Auch das passt ganz gut. Und dann gibt es noch Achlys, das ist ja auch einer, glaube ich, der sie in irgendeiner Form anquatscht oder anmacht. Das ist in der griechischen Mythologie die Personifikation der nächtlichen Dunkelheit und der tiefen Trauer. Und der trifft sie ja auch genau in so einer Phase. Also diese Namen sind wirklich punktiert schon gewählt. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass sie da einfach so ein Stäubchen hatte und gesagt hat, oh, ich habe halt Bock, jetzt einfach mal die römischen Namen zu nehmen und nicht die griechischen, die hätte sie auch nehmen können. Wobei sie ein bisschen, das ist das Einzige, wo
sie changiert.
Ich, was hier so ein bisschen, sie changiert so in allen Mythologien. Es funktioniert in dem Moment, dass sie auch afrikanische Mythologien mit reinnimmt. Dann ist es auch okay, dass sie zwischen griechischer und römischer wechselt. Ansonsten, das hat mich am Anfang ein bisschen gestört, dass sie da hin und her wechselt. Weil so nach dem Motto, ja, warum nimmt sie dann nicht die griechischen Namen? Warum wählt sie hier explizit die römischen? Aber auch das hat natürlich einen Grund, nämlich die Doppelung mit den Planeten und dem Film Melancholia. Im Film Melancholia geht es ja um eine Kollision von Planeten. Und dieses ganze Buch arbeitet mit dem Bild der Kollision. Der Kollision, die immer wieder näher kommt und sich dann wieder entfernt. Und das ist auch ein zentrales Element in dem Film. Ich möchte jetzt nicht zu viel über den Film verraten, deswegen. Aber das ist so ein zentrales Moment im Film. Und das macht sie hier auch. Diese Personen, die ja Planetennamen tragen zum Teil, bewegen sich aufeinander zu, auch auf eine Kollision miteinander zu. Also sowohl sie zu ihrem Mann, weil es natürlich im Raum steht, was macht sie, wenn was passiert mit Bennu? Wo soll das hinlaufen überhaupt? Das ist sie ja selber nicht bewusst. Das heißt, es gibt diese Ungewissheit der Konfrontation, der Kollision. Und deswegen ist dieses Bild, ich finde das gut gewählt. Es ist ziemlich meta und konstruiert. Das ist so ein bisschen das Problem. Wenn du das Buch liest und diese Ebene nicht sofort bemerkst, dann fehlt viel in dem Buch. Dann wird das immer flacher. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Buch für Intellektuelle. So, das kann man, glaube ich, auch so festhalten. Ja, das erstmal von meiner Seite dazu. Erwiderung.
Nee, ich möchte dein autobiografisches vertiefen, wo mein genaues Problem lag. Mhm. Das hatte ich ja schon in der letzten Folge angekündigt, dass ich da nochmal tiefsinniger drüber sprechen möchte. Es gibt von Thomas Mann das wundervolle Zitat, das jetzt in meinem Klassenzimmer hängt. Danke nochmal, lieber S. Fischer Verlag, fürs Zusenden des Plakates. Ein Autor muss sich nichts ausdenken, er muss sich nur etwas aus den Dingen machen. Und Thomas Mann macht das. Ja, man findet in jedem seiner Texte autobiografische Bezüge. In jedem. Und als wir im vergangenen Jahr über Mario Vargas Llosa sprachen, war das ähnlich. Zumindest habe ich gar ganz viel von hereingedeutet. Wo liegt der große Unterschied? Die erzählen eine völlig andere Geschichte, sie erzählen sie aber. Es ist eine echte Erzählung, die eigentlich mit was ganz anderem zusammenhängt, bei der man etwas reindeuten muss. Wir haben also quasi den Weg in das Buch, wo wir was dazugeben müssen, damit wir vielleicht noch das letzte Myon davon verstehen können. Bei den Büchern, die du angesprochen hast, sei es Martina Hefter, sei es Ruth Maria Thomas, aber auch ganz viele andere Autorinnen und Autoren, die erzählen ihre eigene Geschichte und verändern Kleinigkeiten. Aber eben eigentlich ist das genau die gleiche Geschichte. Das ist quasi ein Bericht. Es ist ein Bericht, der etwas, beispielsweise mit diesem Namen, fiktionalisiert wird. Aber es ist eben nicht andersrum. Und mich stören Bücher, die das so machen. Ich möchte Bücher, die eigentlich mit der Wirklichkeit gar nichts zu tun haben, bei der man aber Parallelen finden kann, wenn man sucht. Und nicht, ich sag mal, die Punkte suchen muss, wo das nicht passt. Die extra dafür reingebracht sind, damit es mal nicht passt. Und das finde ich einfach zu wenig. Einfach auch vom künstlerischen Grad her, das passt mir grundsätzlich nicht. Ja, und sie braucht diese Namen, sonst ist es einfach nur eine, also sonst lädt sie es nicht künstlerisch auf, sonst ist es wirklich nur ein Bericht und das ist mir zu schwach. Aber ich möchte auf was anderes eingehen und damit auch ins nächste Thema überleiten. Philipp, dein Gefühl hatte ich ganz lange. Dieses, es ist nicht wirklich greifbar und ich habe das Problem lösen können. Sie ist eine Performance-Künstlerin. Habt ihr schon mal eine Ausdruckstanz oder ähnliches gesehen?
Arte im Nachtprogramm, na klar.
ist das, wenn Phoenix mal nicht läuft und gerade keine NS-Doku da ist? Dann guckst du das Arte Nachtprogramm.
NS sowieso nicht. Also das ist ein Thema, da komme ich auch gar nicht ran. Das interessenhalber, okay. Das geht gar nicht. Aber nachts, wenn du so rumsäppst und dann hast du, irgendwann kommt natürlich mal Arte. Und muss ja sagen, dass das Arte-Nachtprogramm ist selten etwas, was du lange aushältst. Also mir fehlt da einfach auch das Wissen dafür, um das alles zu verstehen. Das ist ganz klar. Aber wenn dann doch ab und zu kommt, ja halt, dann keine Ahnung, und dann aus Frankfurt oder aus Paris oder aus New York und dann werden halt die Tänze gezeigt und das ist immer dieser Moment, so wie mit moderner Kunst, wenn du davor sitzt und ja, was machen die da eigentlich? Das sind auch die Momente, wo du merkst, okay, dir fehlt einfach das Wissen. Ich kann das gar nicht würdigen, was dort gezeigt wird, weil ich gar nicht weiß, was die dort eigentlich machen. Aber.
Und jetzt kommt der Punkt. Sehr gut, Alex, für diesen Zwischenruf bin ich dankbar. Wenn ihr das mal seht, haben wir immer das Gefühl, was machen die da eigentlich? Und dort wird aber versucht, große Gefühle, große Themen in Tanz, in Performance zu bringen. Das funktioniert aber nicht wie im Literarischen, dass wir ein Thema auserzählen und verschiedenste Reflexionen darüber anstellen und in die Tiefe gehen, sondern es wird immer nur angedeutet. Und dieses Buch ist eine Performance-Vorführung. Denn sie bringt all diese Themen und ich gebe kurz wieder, was ich aus meiner Sicht hier an Themen wiederfinde und auf Themen, die ich gerne nochmal ansprechen möchte. Nämlich Pflege, Behinderung im Alltag, Love-Scamming, Identity Building, also das Bilden von Identitäten, die wahrscheinlich nicht das richtige Leben darstellen. Freiheit, was heißt Freiheit? Einsamkeit, der fehlende direkte Kontakt zu anderen Menschen, Altersdiskriminierung, Postkolonialismus und Rassismus, Finanzierung von Kunst, Projekte, Unsicherheit in der Kunst, Ausgrenzung, sowohl in der Kindheit als auch später, oder eben das Problem der Lüge, und damit einhergehend Realität versus Wirklichkeit. All diese Themen kommen hier drin vor und ich habe einzelne Seiten rausgesucht. Da habt ihr 3-4 dieser Themen auf einer halben Seite.
Danke.
Warum? Mhm. Weil dieses gesamte Buch ist eine Performance-Vorstellung. Das ist ein Tanz. Ein Tanz, der diese verschiedensten Facetten immer wieder andeutet und uns den Rest übernehmen lässt. Wir sollen die Reflexionen einstellen. Das Buch nimmt es uns nicht ab. Es gibt uns quasi nur wirklich diesen kleinen Stups. Und alles andere, den gesamten restlichen Weg, den müssen wir selber gehen. Um dazu zu einer Würdigung zu kommen, wie finde ich das? Ich finde die Idee grandios. Und ich finde sie zum Kotzen. Beides gleichzeitig, das meine ich mit ambig. Weil es mich unfassbar stört, dass sie A, sich nicht wirklich positioniert, sie bleibt immer im im Wagen. B, diese Andeutung bringt am Ende sehr wenig, weil es eben völlig unmutig ist, das so zu machen. Ich finde es fast feige. Sie hat eine Position, aber eigentlich sagt sie sie nicht direkt, sondern lässt uns darüber nachdenken. Und das passt auch zu den Charakteren, wobei, nee, da komme ich später noch drauf, aber dieses Konzept dieser Performance-Kunst hat für mich quasi wirklich den Schlüssel geliefert, wie dieses Buch funktioniert und wie es gedacht ist. Und das kann ich definitiv würdigen. Ich finde die Idee grandios. Ich mag es aber nicht.
Weil es wirklich genau das macht, es lässt sich unbefriedigt zurück. Und es ist ja nicht so, dass es wird ein großes Thema davon verhandelt, wo wir auch mit dem Buch gemeinsam zu einem Schluss, zu einer Meinung kommen und andere Themen werden angestoßen, wo es sagt, hier, da macht euch mal bitte eure eigenen Gedanken, sind ja mehr so Schlaglichter, sondern es wird ja alles, wie du es gerade gesagt hast, alles im Unklaren gelassen. Und das heißt, du läufst so dieses Buch und sagst, ich kann mir aber nicht auf einer Seite gleichzeitig Gedanken machen über die Midlife-Crisis, Altersarmut, Lüge, Wahrheit, Realität, Fiktion und das innerhalb von 5, 6 Sätzen. Also was soll ich dann machen? Soll ich das Buch kurz weglegen und dann erstmal alle drei Themen durchdenken und dann zur nächsten Seite kommen, wo die nächsten 5 Themen aufgemacht werden? Also, und dadurch, dass das im Buch nicht verhandelt wird, musst du es entweder einfach überlesen und sagen, aha, okay, cool, ja, das ist das Thema Altersarmut oder das Thema Postkolonialismus oder was auch immer. Ja, weiß ich, doof. Erstmal weiter im Text. Was dazu führt, dass du meistens über viele Sachen dann nicht nachdenkst. Also, dass dieser Effekt auch wieder verpufft. Und das lässt, glaube ich, auch dieses schale Gefühl zurück, dass dieses Buch Erwartungen an dich stellst, die du nicht erfüllen kannst, weil das Buch dich weiter vorwärts zwingt oder das Buch dich zwingt, es wegzulegen und erstmal drüber nachzudenken. Beides ist unbefriedigend und beides führt dich nicht weiter. Alex, ja, du wolltest, glaube ich, noch
muss ich jetzt einhaken. Dieser Begriff der Performance und dass dieses Buch letzten Endes irgendwo eine Performance nachbildet, das liest man auch in wahnsinnig vielen Rezensionen. Und dass das Ganze auch wie so im Stil einer Performance-Künstlerin auch in moderner Kunst gewissermaßen zu lesen ist. Auch das liest man immer mal wieder. Und Max hat das schon gesagt, diese Andeutungen. Und da haben wir jetzt ein Problem. Diese Andeutungen, dieses Oberflächlichsein lässt das Buch konzeptionslos erscheinen und eben nicht als Performance. Gehen wir mal wirklich auf die Bühne. Und der Beobachter sieht den Tänzer vorne rumtanzen und der deutet Gefühle, wie du das vorhin sagtest, der deutet die bloß an. Das erkennst du nicht. Du hast keine Ahnung, was der macht. Das ist wirr. Also selbst für einen Performance-Künstler ist das, aus Publikumssicht wäre das wirr, wenn der das, was er dort darstellen will, nur andeutet und eben nicht, in Anführungszeichen, austanzt. Und das ist auch so ein Problem, was ich mit diesem Buch hatte. Und ganz kurz noch, Max, du hast so wunderbar vorgelesen, was dieses Buch alles so beinhaltet. Ich hatte ganz am Anfang ja auch schon gesagt, zu einzelnen Themen könntest du ganz die Bibliotheken füllen. Ne? Und hier in diesem Buch wird es ja teilweise bloß genannt. Also es ist ja noch nicht mal, dass irgendwie noch ein Nebensatz dazu gesagt wird oder wenigstens ein Wort dazu gesagt wird. Ich weiß nicht, was die Autoren mir damit sagen will.
Ich bin gerade noch, aber die hebe ich mir für den Schluss auf, zu einer für mich viel schöneren Lesart und dann werdet ihr dem Buch Minimum eine 8 geben. Auch wenn es so von der Autorin nicht intendiert ist, aber wenn ich euch da meine Deutung gebe, sagt ihr, das ist eine großartige Idee. Verspreche ich euch jetzt schon.
Bin ich gespannt.
Also gebe ich deiner Idee die 8 und dem Buch trotzdem.
Das ist gut möglich. Genau. Alex, du hast insoweit einen Punkt. Ich glaube tatsächlich, in dem Punkt stimme ich dir dann, also anders. Ich sehe, was du meinst, würde dir aber widersprechen. Das ist der Grund, warum das eine freie Szene ist, weil die auch chronisch unterfinanziert ist, weil sie fürs Publikum quasi unbrauchbar ist. Entschuldigung für diese harten Worte. Aber ich habe mich häufiger in diese Veranstaltung gesetzt. Und ich bin der Letzte, der sagt, alles muss massenkompatibel sein. Muss nicht sein. Und Kunst soll den Menschen was geben, die sich dafür interessieren. Alles in Ordnung. Aber wenn die Kunst nur noch im Kopf des Künstlers stattfindet und kaum noch den Weg bis ins Publikum schafft, dann haben wir insoweit ein Problem, als dass es wirklich unbrauchbar ist.
Genau.
Das kann man anders sehen und so weiter. Das ist einer der Gründe, warum das so schön unterfinanziert ist, weil es eben sehr schwer greifbar ist. Und diese Andeutungen passieren dort. Natürlich müssen die das akzentuieren. So. Und man wird dann 4, 5 Leute haben im Publikum, die wie bei der Hurz-Vorstellung von Habe Kerkeling sagen, ich habe da etwas verstanden. Auch wenn es womöglich gar nicht so gemeint war, aber man kann selber was reindeuteln und fühlt sich dann intellektuell, wirft den Schal zurück und kann sich dann bei einem Glas Weißwein freundlich drüber unterhalten in der Pause. Und das ist auch völlig okay. Ich gönne das jedem, ich lehne es nur halt ab, Philipp.
Ich hoffe, da war ein Komma dazwischen. Weil du das gerade meintest, das ist dann unbrauchbare Kunst. Ich sehe das ein bisschen anders, obwohl ich es genauso sehe. Das klingt jetzt ein bisschen schizophren. Aber es ist experimentelle Kunst. Mhm. Und experimentelle Kunst eckt immer an. Experimente müssen sein. Du musst Dinge ausprobieren, um auch zu verstehen, wo die Grenzen sind, was kannst du davon verwenden. Manchmal musst du Dinge bis zum, das gibt es ja in der Literatur auch, bis zum Ende treiben, um festzustellen, das kann keiner mehr lesen. Und da sind wir wahrscheinlich auch wieder bei Ingeborg Bachmann. Dieser Frau wird ja nachgesagt, dass das tolle Texte sind, die sie da schreibt. Und am Ende sind sie auch einfach so hochgetrieben, dass man ab einem gewissen Punkt sagt, sie sind nicht mehr lesbar. Also für mich war das jedenfalls so.
Aber das ist ja ein grundsätzliches Thema der Kunst. Ich sage nicht, dass diese Kunst nicht mehr finanziert werden soll. Wirklich, also macht. Alles nee, gut, so wie das gerade läuft, ist das tipptopp. Aber sie kriegt halt genau den Wert, der ihr zukommt. Sie ist zu machen und wem das gefällt, der soll sich das gern angucken. Wirklich. Also ich ist jetzt nicht so, ich bin ganz weit weg davon, irgendwas zu verbieten. Wirklich. Auch, ich würde auch nicht Kulturförderung einstellen. Das ist absolut nicht notwendig.
Ja, ja.
Aber es ist halt nichts für mich. So.
Richtig. Das ist das Problem, bei, wenn das nicht massenkompatibel ist, gibt es halt auch weniger Geld von Massen an Menschen. Ne? Das heißt, es fördern wirklich nur die Leute, die sagen, ich mache das auch und ich finde das gut. Und das ist halt einfach nur eine kleine Menge. Du musst halt auch jemanden finden, der das mag, was du machst. Das ist, glaube ich, aber auch einer dieser Punkte, warum dieses Buch diesen Preis gewonnen hat. Da sind wir nämlich bei dieser alten Frage, ist der Deutsche Buchpreis, also was kürt der Deutsche Buchpreis? Kürt er literarische Experimente und Wagnisse oder kürt er wirklich das beste Buch des Jahres? Und hier haben wir ein konstruiertes, sehr experimentelles Buch in vielerlei Hinsicht. Und das ist ein Buch, was auch analysiert werden möchte. Zwar sind einem, wir waren gerade bei den Namen, die einige Namen bekannt. Juno, Jupiter, gut, die kriegt man hin. So, ne? Jupiter am ehesten noch, Juno wird dann schon ein bisschen so, dass das die griechische Version, dass das Hera ist. Was ich vorhin noch gerade gefunden habe, Bennu hat man ja, ne? Ist der ägyptische Totengott oder ist eine Bezeichnung des Totengottes oder das ist ja eine Vogelform, der die Seelen der Toten ins Totenreich geleitet. Er entspricht aber in der ägyptischen Astronomie dem Planeten Venus, also der Liebe. Und das sind Details, die finde ich großartig. Weil was macht er? Er ist ein Love-Scammer. Und sein Name ist quasi der Planet der Liebe, gewissermaßen. Also das sind Momente, aber darauf musst du erst mal kommen. Das heißt, das Buch sagt dir, von mir aus gebe ich dir erst mal ganz wenig. Ich gebe dir Anstöße, aber was du mit mir machst, ist egal. Meine Geschichte ist jetzt nicht besonders deep. Das Element mit der Altersarmut und mit dieser Schicksalsgemeinschaft, ja, ich muss meinen Mann pflegen, der ist auf mich angewiesen. Aber er kann mir natürlich in diesem Zustand, den er hat mit seiner Krankheit, nicht mehr das in einer Ehe, also das komplette Paket einer Ehe geben. Es gibt Einschränkungen. Und das heißt, was tun Menschen dann, die in so einer eben Schicksalsgemeinschaft leben. Was macht man dann? Man kann natürlich sagen, ich verlasse denjenigen so und dann mache ich eben wieder das, was ich möchte, also den egoistischen Trip. Ich kann sagen, nein, ich bleibe bei dir, man trifft ein Agreement, sagt, okay, aber ich darf andere Männer treffen oder andere Frauen treffen, je nachdem. Aber das ist moralisch ganz schwer und das ist ein sehr offensichtlicher Punkt hier in dem Buch und den kriegt man ohne weiteres mit. Das ist kein Thema. Aber alles andere schreit, bitte mach mal nebenbei Wikipedia auf oder lies noch mal im Lexikon nach oder analysiere mich mal, damit du verstehst, wie ich konstruiert bin und was das Ganze ist. Beschäftige dich mal bitte mit Performancekunst, damit du merkst, dieses Buch ist so konstruiert wie eine Performancekunst. Und da sind wir bei dieser alten Debatte, warum lesen wir Literatur? Lesen wir die, um eine schöne oder eine spannende Geschichte zu lesen? Oder lesen wir sie um des Interpretierens und Analysierens willen? Und die beste Literatur ist immer noch die, die es schafft, beides zu vereinen. die dir, und das ist das, was, dann schließe ich den Zirkel zu Max, das ist das, was du, glaube ich, meintest von, wir wollen eine sehr gute fiktive Geschichte, die Elemente hat, die man literaturwissenschaftlich analysieren kann. Die können autobiografischer Natur sein, müssen sie aber nicht. Das können auch, können auch andere Themen sein. Aber wo man sozusagen, wenn man möchte, wenn man das Interesse hat und die Ausdauer hat, sagen kann, ich habe hier noch 2-3 Meta-Ebenen, die ich durchsteigen kann. Aber schon die eigentliche, die Leseebene ist die, die uns fesselt, die uns mitnimmt. Und deswegen ist es dann, sind es halt auch solche ambigen Bücher hier, weil man sagen kann, auf der einen Seite auf der Leseebene, boah, ist ganz schön dünn. Auf der interpretativen und analytischen Ebene, da gibt es dann wieder einiges zu erfahren. Alex.
Wir haben jetzt schon ein paar Mal, also ich stimme dir da vollkommen recht, das ist übrigens ein sehr, sehr schöner Punkt. Lesbarkeit oder in Anführungszeichen Schönheit der Literatur auf der einen Seite und die Analysefähigkeit auf der anderen Seite, gebe ich dir vollkommen recht. Mir fehlt Ersteres. Letzteres bietet tatsächlich sehr viel Platz. Wir haben jetzt aber ein paar Mal schon den Begriff der Schicksalsgemeinschaft genannt. Und darauf wollte ich nochmal einkommen, weil das ist so ein zentraler Punkt einer von mir ihr gegenüber, der Autorin oder dem Buch gegenüber, sehr unfairen Kritik. Die Idee dazu kam mir, bevor ich wusste, dass sie hier auf ihren Mann anspielt oder vermutlich anspielt oder zumindest die Krankheit ihres Mannes als zentrales Motiv nimmt. Der zentrale Konflikt oder der Ursprung des zentralen Konfliktes in diesem Buch ist ja eben die Erkrankung ihres Mannes und die Pflege von Juno um Jupiter. Ne? Also eine Situation, die sie scheinbar zu überfordert im Grund, in Anbetracht dessen, was um sie herum noch geschieht. Ja, Altersdiskriminierung und alles, was es da so gibt, wenig Geld und so weiter. Und was mich so unfassbar gestört hat, und ich muss nochmal auf Max zurück, weil Max hatte vorhin gesagt, es fehlt so ein bisschen der Mut. Das war, genau dieses Wort kam ja dann nämlich auch in den Sinn beim Lesen dieses Buches. Es ist typisch deutsch. Ne? Es ist diese Schicksalsgemeinschaft, es ist die schwere Krankheit, die Frau kümmert sich und der moralische Aspekt, verlasse ich ihn jetzt oder nicht? Und das ist wirklich ein Motiv, was sich in sehr, sehr vielen Büchern, sehr vielen Filmen und so weiter wiederfindet. Und mir kam der Gedanke, wie gesagt, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass ihr Mann hier quasi Pate stand. Mir kam der Gedanke, warum ist die Autorin in diesem Konflikt so ängstlich? Warum zeigt sie nicht viel, viel mehr Mut und was hätte sie denn schreiben können? Und mein erster Gedanke war, und das ist jetzt sehr, sehr böse, warum hat sie denn ihren Mann nicht im Suff 2 Menschen totfahren lassen und sich selber bei diesem Unfall so schwer verletzen lassen, dass er auf Pflege angewiesen ist? Ne? Dieser Konflikt, verlasse ich ihn jetzt, ihr eine Rechtfertigung für das geben, was sie dort eigentlich tut. Also die Flucht, das hört sich jetzt so böse an, das tut sie ja eigentlich nicht, ne? Die Flucht bei anderen Männern suchen, bei Love Scammern in diesem Fall. Ja, dieses Mutlose der deutschen Literatur, was hier eben für mich wieder so zum Vorschein kam, dieses, es ist nun mal Gott gegeben, dass mein Mann krank ist und ich muss mich um ihn pflegen, aber ich schaff das nicht und ich suche mir vielleicht woanders Bestätigung, aber das ist es ja eigentlich nicht und das ist falsch und ich kann es nicht mehr hören. Ja. Es ist.
Also du hättest lieber den mutigen Schritt gehabt, dass sie eine Konsequenz zieht.
Ja, irgendwas, worüber wir diskutieren oder können. Ja, selbst wenn sie ihn verlassen hätte Konflikt. Am Ende. Also das hätte ja das Buch für mich sogar noch gerettet. Ja, das wäre dann nicht schön gewesen. Also ich hätte dann vermutlich über die Figur geschimpft. Aber ja, aber dann wäre das doch mal ein Reibungspunkt gewesen. Ne, es gibt ja nichts an diesem Buch, wo jetzt hier irgendwie es gibt keine Ecken. Das ist das übrigens, was ich meinte mit diesem. Na, das ist nach Möglichkeit allen recht machen. Das ist. Wir haben ja alle Mitleid mit der Juno. Ja? Und sie hat's ja auch so schwer und sie ist ja nur nicht mehr die Jüngste und finanziell sieht's ja nur auch nicht so gut aus, eben weil sie da in ihrer Kunst lebt und das macht sie ja scheinbar auch gut und die große Liebe zu ihrem Mann und aber das ist, der Spannungsbogen ist doch da überhaupt nicht gegeben. Also wisst ihr, was ich meine?
Und sie lässt sich furchtbare Tattoos stechen.
Sie lässt sich, ja, ne, als Akt der Rebellion, super.
Deutsche Vita.
Nicht mal das ist mutig. Also das hat mir wahnsinnig gefehlt. Das ist.
Ich lasse das jetzt erstmal so stehen, möchte ja? Aber mal zu einer anderen Themen noch überleiten.
Ja, bitte, bitte.
Für mich was ganz Zentrales, ich habe es um eine Anspielung wiederzugeben, Liebe in Zeiten der digitalen Kommunikation genannt. und zwar in allen Ebenen. Und jetzt muss ich ein Stück weiter ausholen, sonst wird das unklar, was ich damit meine. Sie liebt ihren Mann. Das kann man definitiv sagen. Sonst würde sie diese Pflege nicht machen. Und sie, die unterhalten, wenn sie sich unterhalten, das ist gar nicht so schlecht, auch wenn das zwischendurch mal in nur reines Smalltalk abdriftet. Sie sucht Nähe zu einer Person, bei der sie eine völlig andere Identität annehmen kann. Denn sie erzählt den Love-Scammern ja nicht die Wahrheit und spielt da auch mit der Fiktion als solcher und baut sich eine eigene Identität, wo sie völlig frei sein kann. Ohne diesen Mann, ohne die Verpflichtungen des Alltags, wo sie wirklich komplett frei ist. Aber diese positiven Momente hat sie beim, in Bezug auf die Liebe oder auf die, in Bezug auf ihre Identität und Ähnliches nur in außerkörperlichen Erfahrungen. Also in diesen Gesprächen. Oder Option B, im Sport. Also bei ihrem Tanzen. Ne? Da hat sie diese Momente und sie gibt, nimmt sich diese Momente auch, wenn sie sich tätowieren lässt oder über andere Dinge reflektiert. Und dadurch kommt es, dass sie total einsam ist. Und da kommt die Einsamkeit dazu. Ohne dass sie das auflösen kann. Denn diese Kommunikation mit dem Love Scammer führt ja nicht dazu, dass sie wirklich weniger einsam ist, sondern sie hat nur jemanden, und da sind wir beim Egoismus, bei dem sie einfach schreiben kann, was sie gerade will. Das ist auch gleich eine der ersten Kommunikationen der beiden, dass sie sagt, ich weiß, was du willst, es interessiert mich nicht, ich werde dir jetzt einfach schreiben, was ich schreiben möchte und damit ist gut. Ich schreibe, du bist nur dafür da, dass du meine Gedanken liest. Und er macht dieses Spiel mit. Weil relativ schnell klar ist, okay, du bist ein Love-Scammer und ich weiß das, dementsprechend interessiert mich das nicht und wenn du mich blockierst, dann blockierst du mich halt. Es kommt aber eben nicht zu wirklichen Nähebekundungen. Die Momente, wo es zur Nähe kommt, wo Pluto sie anspricht zum Beispiel, da blockt sie völlig ab. Völlig. Auch gegenüber ihren, ich nenne es mal Arbeitskolleginnen oder Künstlerkolleginnen, ist sie nicht offen. Und wenn, dann nur routinemäßig offen. Na, als beispielsweise ihr Mann nochmal diesen schweren Schub kriegt, erzählt sie, berichtet sie davon kurz, aber sie öffnet sich jetzt nicht, was ihre Sorgen und Nöte sind. Sie lebt in ihrer eigenen Gedankenwelt, in der sie all diese Themen immer wieder aufmacht und dadurch auch ein schlechtes Gewissen bekommt, auch gegenüber ihrem Mann und so weiter. Das reflektiert sie, das Buch ist eine pure Reflexion. Aber richtige Nähe und richtige Zweisamkeit, richtige Liebe kann sie dadurch nicht erlangen. Und deswegen Liebe in Zeiten der digitalen Kommunikation, wo sie sich ein Bild von sich selbst im Internet präsentieren kann, und zwar nur gegenüber einer Einzelperson, jetzt nicht groß öffentlich, was ihr so gefällt, wie sie es mag. Und wenn wir das jetzt hoch abstrahieren, ist es genau so, wie Tinder funktioniert. Wir versuchen, oder nicht wir, man versucht, ein perfektes Bild abzugeben, das auch wirklich super funktioniert, bis man sich dann in der Wirklichkeit kennenlernt und feststellt, oh, hier gibt es aber Probleme. Ich bin nur zu 97% überzeugt, aber die 3%, die stören mich wirklich massenhaft. Und dementsprechend kann es nicht tiefer gehen. Das gleiche Instagram. Dort werden öffentliche Identitäten geschaffen, die mit der Realität an sich nichts zu tun haben. Und damit ist es auch eigentlich eine Anklageschrift auf genau dieses Thema. Und das passt auch damit zusammen, dass ja das Love-Scamming so groß macht. Wie viele Menschen auf Love-Scamming reinfallen. Warum? Weil sie in ihrem Alltag keine Liebe haben und quasi diese Bestätigung, die sie in diesen Gesprächen bekommen. Und das schildert sie auch, wie kitschig diese Menschen sie anschreiben. Wie irreal das eigentlich ist. Und die Leute nehmen es trotzdem dankend an, weil sie lieber einer Lüge aufsitzen, als völlig ohne Liebe zu leben. Und damit ist es für mich auch eine große Gesellschaftsanklage, wenn man so möchte, dass wir so weit gekommen sind und dort eben das suchen.
Absolut. Amen. Das macht sie ja auch bei anderen Sachen, nämlich zum Beispiel mit der ganzen Buchszene, mit der Literaturszene. Also sie gibt ja auch einen Teil ihrer eigenen Person. Ich hatte kurz so ein bisschen das Stäubchen, dass wir als Leser die Love-Scammer sind und sie uns als Autorin Martina Hefter dieses Buch gibt, wie diesen Chat, den sie den Love-Scammern schreibt. Nämlich mit sie gibt nur so viel von ihrer eigenen Wahrheit rein, wie sie da reingeben möchte, aber ein Teil ist halt fiktiv. Und dementsprechend sitzen wir ihr da selber auch ein bisschen auf. Bei der Literaturszene, das hatte ich nur gerade vom Kopf, bei der Literaturszene des Seite 65 Sie gibt ja sozusagen einen Teil ihrer eigenen Identität, dass sie eben Autorin ist, gibt sie ihrem Mann hier im Buch. Ich weiß gar nicht, ob ihr reeller Mann auch literaturschaffend ist, aber hier im Buch ist sie ja keine Schreiberin, also keine Schriftstellerin, sondern nur ihr Mann, und den begleitet sie zu Buchmessen und zu allem Möglichen und zu Preisverleihungen, und dort bekommt ja sozusagen auch die Literaturszene so ein bisschen ihr Fett weg, wie sie ihn zum Beispiel zu Lesungen oder zur Leipziger Buchmesse begleitet. Dann sah sie hauptsächlich ernste, etwas steife Menschen in Jacketts und wadenlange Röcken, die viel tranken und sich immer aufgedrehter verhielten und immer lauter sprachen, je weiter der Abend vorankam. Zur Leipziger Buchmesse hatte es vor der Pandemie rauschende Partys gegeben. Früher, als Jupiter noch gesund war, waren sie öfter dorthin gegangen, und Juno hatte mit einem voyeuristischen Kitzel den ziemlich ungelenkt tanzenden Menschen aus der Literaturwelt zugesehen. Und das zu so guter Musik. Geht noch ein bisschen weiter, also dann auch diese Preisverleihung und wie das Ganze, da musste ich so ein bisschen, das fand ich ganz ein bisschen interessant. Sie bekommt ja dann selber den Buchpreis, und es war ja genau auf so eine Art Preisverleihung, wie sie sie hier beschreibt. Ja, das war ein bisschen so ein eigenes Foreshadowing in ihrem eigenen Buch geschrieben. Fand ich ganz gut. Ja, das nur passend eben zur gesellschaftlichen Kritik.
Ich möchte es auch für das Buch nochmal an einer Stelle wirklich exemplarisch machen. Seite 112, 113 ist die Pluto-Szene, wo sie das schildert. Und das macht nochmal deutlich, was ich mit meiner Darstellung und Deutung meine. Die trifft diesen Pluto beim Tanzen. Ja? Und die tanzen und so weiter. Der fragt sie nach ihrer Mailadresse. Alles gut. Und als sie mit dem Tanzen fertig sind, setzt er sich neben sie. Aber sie ist zu höflich abzulehnen, ihm die Mailadresse zu geben, obwohl sie weiß, dass das nichts wird. Sie hat da Angst. Ob das jetzt Angst ist oder einfach nur das Gefühl, niemanden auf den Schlips treten zu wollen, weiß ich nicht. Aber sie zieht quasi echte Kommunikation, also reelle Kommunikation in persona, auf die digitale Ebene und macht dann was? Sie schildert eine Realität, die es so nicht gibt. Denn sie sagt, nein, ich muss jetzt noch auf die Sternwarte nach Schkeuditz fahren. Übrigens, schöne Sternwarte, war ich schon. Und baut sich wieder eine fiktionale Realität. Sie muss also eine reelle Beziehung ins Digitale ziehen, um sich dort wieder aus dieser Beziehung winden zu können. Ist deutlich, was ich damit ausdrücken möchte. Man auf die reellen Kontakte irgendwann so ein bisschen spuckt, das fand ich ganz interessant.
Ja, nicht nur spucken, sondern auch, sie ist ja regelrecht unbeholfen dahingehend, weil sie gar nicht weiß, wie sie mit reellen Kontakten, die ja eine romantische Komponente haben in irgendeiner Form, wie sie damit umgehen soll. Also mit Arbeitskontakten, damit kann sie ja scheinbar umgehen, das macht sie ganz oberflächlich. Aber mit diesen Kontakten, die wirklich sie als Frau begehren oder die in irgendeiner Form sie ansprechend finden und die sozusagen sich an sie ranmachen, einfach gesagt, mit denen weiß sie nicht umzugehen. Jedenfalls nicht in Realität. Die muss sie auf diese digitale Ebene ziehen, weil dort weiß sie, wie sie mit diesen Menschen umgehen soll. Weil sie weiß ja eigentlich für sich, dass sie das nicht möchte. Aber sie kann es ihnen auf diese Art nicht sagen. Und sie kann auch nicht einfach sagen, nö, ich habe kein Interesse. Sondern es wird ja auch in dieser Szene mit Pluto beschrieben, dass sie fast dass sie die Boshaftigkeit in sich gespürt hat. Dass sie ihn belügen wollte. Dass sie ihn auch trollen wollte. Anstatt einfach zu sagen, nee, du, sorry, bist nicht mein Typ, danke, ciao. Sondern sie wollte seine E-Mail-Adresse haben, um ihn danach mit irgendetwas zu trollen.
Spannend fand ich noch einen Aspekt, wenn wir zu Postkolonialismus und Rassismus kommen, der ja in diesem Buch auch häufig eine Rolle spielt, denn sie reflektiert ja ganz doll die Rolle von Benu. Warum macht er das? Was ist der Zweck dahinter? Ist das nicht eine verborgene, verspätete Rache für den Kolonialismus, den es mal gab? Da kann man jetzt 100 Jahre drüber debattieren. Sie setzt sich damit auch auseinander, liest verschiedene Bücher über die Geschichte des Landes und so weiter. Das fand ich eigentlich ganz, ganz gut. Sichert sich so natürlich ab. Wir wollen ja niemandem auf die Füße treten. Reflektiert dann sogar, dass das, was sie macht, eigentlich auch egoistisch ist. Denn er versucht sie natürlich, um das Geld zu betrügen. Und sie nutzt ihn aus. Sie nutzt ihn da aus als einen Zuhörer. Auch wenn sie, und ich glaube, das war die einzige kleine Personenentwicklung, die in dem Buch stattfindet. Ich hatte zwischendurch das Gefühl, sie lässt ihn näher an sich ran, als sie möchte. Und muss sich immer wieder vor Augen halten, hey, das willst du eigentlich nicht. Und damit fand ich das ganz interessant, wie das dann, also das bleibt angenehm in der Schwebe, in so einem, ich fand das noch angenehm, weil es wirklich unklar ist, wo das jetzt ganz, das Ganze hingehen soll. Und da hatte ich auch wirklich das Gefühl, ich möchte wissen, wie es mit Benu weitergeht. Kommt es dort zu einem echten Treffen im weiteren Verlauf, ja oder nein? Wie sieht das dann aus? Wie wird das insgesamt aufgelöst? Das fand ich tatsächlich faszinierend.
Mich hat eher so die Spannung getrieben, das klingt jetzt ein bisschen übertrieben vielleicht, sie baut das ja über das ganze Buch auf. Und es mit dieser Kollisionsmetapher, mit diesen Planeten, arbeitet man sich ja auch in diese Richtung hin. Und man hat, oder ich hatte dann die ganze Zeit die Frage im Kopf, okay, wie löst sie das jetzt auf? Wie will sie dort rauskommen? Und kann sie das elegant schaffen? Weil du kannst eine Geschichte noch so gut konstruieren, wenn du es am Ende nicht schaffst, die aufzulösen, ist ja eine ganze Arbeit für die Katz. Also von daher, wir können gerne noch mal über das Ende sprechen. Dann würde ich noch eine kleine vom
Darf ich da noch kurz auf Max ja. reagieren? Ich würde es nämlich, ich bin jetzt einfach mal im Rundumschlag und kritisiere heute jeden und alles. Ich dachte jetzt, du kommst auf gerade wo du mit dem Postkolonialismus angefangen hast, auf die White Privilege zu sprechen. Das ist nämlich etwas, unter dem Aspekt hat scheinbar Dennis Scheck dieses Buch gelesen. Habt ihr die Kritik da gelesen?
Nee, sorry. Also ich habe sie hundertprozentig gehört, aber ich habe es schon wieder vergessen. Ich habe es mir jetzt nicht nochmal...
Ein nigerianischer Love-Scammer und eine Leipziger Performance-Künstlerin finden sich als betrogene Betrüger zu einem Dialog auf Augenhöhe. Die Gewinnerin des diesjährigen Deutschen Buchpreises spielt in diesem Roman eine erkenntnisträchtige Partie Check Your Privileges. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, okay, da habe ich so ein bisschen an Dennis Scheck auch gezweifelt, weil das ist etwas, was dieses Buch auch hergibt. Ja, das mag meinetwegen sein, aber gerade in letzter Zeit was sehr, sehr häufig in der Trivialliteratur zu finden ist.
Inflationär verwendet und nicht in die Tiefe gehend.
Nein, genau, passt auf. Und zwar kam vor, das ist schon eine ganze Weile her, ich bin hier manchmal abends hier so diese Rosamunde Pilcher-Filme und so weiter kommen und weiß nicht, Uta Danella und sowas, dann lese ich mir gerne mal durch, was es da eigentlich geht, weil diese Texte sind halt einfach mal unfassbar und strunzblöd. Und da gab es vor Jahren mal einen Film, da war eine Mit-40erin, Anfang 50erin, ihrige Frau, die seit 30 Jahren nicht mehr mit ihrem Vater geredet hat. Der Vater hat die Mutter irgendwann mal betrogen und ist dann nach Afrika abgehauen. Ja, und hat dort privates Elefantenschutzreservat aufgemacht, irgendwie sowas. Jedenfalls erhielt die Frau dann Kenntnis vom Tod ihres Vaters und dass er ihr dieses Elefantenreservoir eben als Erbschaft hinterlassen hat. Sie reist nach Afrika dort und kriegt dann mit, wie gut es ihr als weiße Europäerin eigentlich geht und wie schwer die Armut dort vor Ort zu bekämpfen ist und so weiter und so fort. Und da musste ich auch an Dennis Scheck dann eben auch denken. Ich habe keine Ahnung, was er damit ausdrücken will, aber dieses Check Your Privilege oder diese White Privilege ist auch etwas, was sich in wahnsinnig vielen Rezensionen wiederfindet. Und jetzt mal ganz im Ernst. Würde irgendjemand auf die Idee kommen, Uta Danella bei dieser blödsinnigen Geschichte, die sie sich da ausgedacht hat, zu unterstellen, sie hätte sich Gedanken über die weißen Privilegien gemacht und diese in ihrem Roman eben verarbeiten wollen? Punkt 1 und Punkt 2, Uta Danella hätte für diesen Roman niemals unter gar keinen Umständen den Deutschen Buchpreis gewonnen.
Wobei man sagen muss,
ich weiß nicht, was mit Dennis Scheck da los war. Und wir hatten ja auch die Frage, würden wir dieses Buch oder hätten wir diesem Buch den Deutschen Buchpreis verliehen? Ich denke mal, es kristallisiert sich langsam heraus, ich nicht. aber diese Idee, auch das ist ja etwas, wieder Thematik Postkolonialismus, das wird, glaube ich, an zwei Stellen wird das genannt.
Ja, es wird schon häufiger nochmal genannt.
Also. Ja, es wird angedeutet.
Ja, genau.
Ja, mit dem Telefon ist sehr deutlich, hier das aus dem Telefon, hierher mit dem Telefon, den seltenen Erden aus. Genau. Ich hatte das gerade in der Hand.
Ja, aber auch das ist halt so etwas, das, was sich sehr, sehr häufig in letzter Zeit in der deutschen Literatur findet. Auch das etwas, womit ich überhaupt nicht klarkomme. Das muss nicht sein. Haben Sie Mut, Frau Hefter. Haben Sie Mut.
denken sie sich, also, ne, das ist, okay, Max, du wolltest erwidern.
Ich möchte insoweit erwidern, dass man schon sagen muss, dass das, was du geschildert hast in diesem Film, natürlich wahnsinnig plakativ ist.
War ja eine Verfilmung eines Romans eben. Ich weiß genau. Nicht, ob das von der Donella war. Oder
diese, ist auch wurscht. Das Plakative daran, das macht sie, finde ich, in der Form nicht. Es ist nicht so plakativ und es wird deutlich, dass das hier ein bisschen mehr an der Schwebe ist und die Schwebe macht die Kunst aus. Also den Vorwurf und auch den Vergleich finde ich gemein, weil er wirklich aus meiner Sicht nicht wirklich stimmig ist, weil sie nicht so auf die Stereotype abzielt und das aus meiner Sicht deutlich elaborierter verhandelt. Sie geht nicht besonders in die Tiefe, okay, aber sie verhandelt es definitiv angemessener als das, was du gerade geschildert hast. Ich möchte noch, Philipp hatte noch was, aber ich würde gerne, was wir noch gar nicht gesprochen haben, ist die Sprache des Buches. Und da habe ich ein auch gemischtes Urteil. Es gibt ganz viele Stellen, die ich wirklich hübsch fand. Nur um einige wenige zu benennen. Na klasse, ich habe natürlich das Buch wieder zugemacht. Beispielsweise fand ich es ganz hübsch, Seite 73. Jetzt lag sie erstmal auf dem Boden und las jeden Abend ein paar Sätze, wie man aus einer heißen Teetasse nippt. Das fand ich einfach ein schönes Bild, was sie da gezeichnet hat. Also lese ich zwar keine Bücher, aber trotzdem ganz hübsch. Dann ein Vergleich, bei dem ich googeln musste. Seite 36 erzählt sie, wie sie trainiert. Und zwar 6 Tage die Woche und welches positive Gefühl das in ihr schafft. Und dann heißt es auf dieser Seite 36, kurz vor diesen Absatzpunkten, wenn Juno gefragt wurde, wie oft sie trainierte, sagte sie die Wahrheit. Dann wirkten die meisten Leute ein bisschen schockiert. 6 Tage die Woche, Montag bis Samstag. Juno war in Wahrheit Nijinsky, Flügel an den Füßen, Messer im Hosenbund. Und Nijinsky, da musste ich natürlich erstmal nachschlagen, wer das ist. Und das war einer, der galt als einer der besten Ballettkünstler überhaupt, der es schaffte, quasi in der Luft stehen zu bleiben und dabei unfassbar sanft zu landen und wird aber heute synonymisch benutzt für eine perfekte Tanzkunst. Und dieses Bild zeigt eigentlich was anderes, nämlich, dass dieses Tanzen, dieses viele Trainieren in ihr nur das, also auch das Gefühl weckt, ich arbeite an mir und das ist auch ein Gefühl der Freiheit, trotz der, also Ballett hat ja unfassbare, ich sag mal, Reglementierungen, wie trainiert wird, was trainiert wird, in welcher Form das darzustellen ist. Und trotz dieser ganzen Reglementierung fühlt sie sich dort A, frei und B, auch unfassbar selbstbestätigt. Und dieses Hochgefühl, was man als Sportler manchmal fühlt, wenn man fertig ist, da ist man jetzt nicht der beste Künstler der Welt. Aber man fühlt sich so. Für einen kurzen Moment fühlt man sich so. Und ich fand diesen Vergleich an der Stelle wirklich, wirklich, wirklich toll.
Und auch da kommt sie nicht um die Mythologie herum. Die Flügel an den Füßen. Hermes, der Götterbote, hat die geflügelten Schuhe. Also da, selbst da schließt sich
spielt das wieder mit rein.
Da musste sie einen anderen Namen nehmen, den sie nicht anpassen konnte, weil sonst hätte das nicht geklappt, der Vergleich.
Ja, und das Bild passt aber so auch mit diesem Künstler.
Richtig. Genau, aber um das rund zu machen, um diesen ganzen gleichen Anstrich zu bekommen, nimmt sie auch da wieder diese mythologische Verknüpfung mit. Und das ist wirklich sehr konsequent und sehr gut.
Und dann habe ich mal noch ein Negativbeispiel. Und das ist wirklich korinthenkrakerisch, aber es ist mir an der Stelle aufgefallen. Und ich dachte, also das Buch ist als solches, ich mag den Stil jetzt nicht besonders, weil der sehr, sehr eigentlich sachlich ist mit ganz vielen Bildern. Das klingt jetzt auch wieder völlig paradox. Aber es ist jetzt keine besonders blumige Sprache, die abschweift, sondern sie ist eigentlich sehr auf den Punkt. Und hat aber dann manchmal so eine Naturbeschreibung, wie man das am Leipziger Literaturinstitut halt lernt. Das nur mal kleine Shots. Aber auf Seite 23 haben wir eine Stelle, da heißt es, also im unteren Teil, also das ist quasi in der Mitte dieser Absatz, man sah die Gipfel nicht, nur die schwarzen Nebelwälder zogen weiter unten die Hänge entlang. Dann kommen ein paar Zeilen nichts und dann ein schmaler, holpriger Weg, links und rechts zogen sich sanft die ersten Berghänge hoch. Also zweimal diese Ziehenbilder fand ich irgendwie schwach. Entschuldigung, wenn ich das so sage, vor allem, weil es zweimal so parallelistisch aufgebaut ist. Da wäre mir was anderes lieber gewesen. Das hat mich so ein bisschen aus dieser sprachlichen Stimmung, die das Buch wirklich aus meiner Sicht treffend benutzt, rausgerissen. Aber das war einer der wenigen negativen Aspekte. Und normalerweise hätte ich den auch nicht aufgeschrieben, wenn mir das in dem Moment nicht so kurz aufgestoßen wäre.
War bestimmt so eine Schreibsession, die mitten in der Nacht war. Und sie gesagt hat, ach, mir fällt jetzt nichts anderes. Ich schreibe das jetzt erstmal so hin. Und dann ist das ändere ich später nochmal und dann, ja, keine
Ahnung. Aber es ist ja eine Kleinigkeit, die spielt ja am Ende eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Philipp, was hat es nur noch für ein Thema? Weil am Ende müsste ja noch meine großartige Deutung bekommen.
Genau, ich würde jetzt langsam den Bogen schließen. Wir sind bei einer Stunde 15, das heißt, wir können langsam dem Ende entgegeneilen. Deswegen ist das Thema, was ich habe, eben genau das, die Sprache. Und die auch endend mit dem letzten Kapitel, ich glaube Kapitel 13 ist das, nein, Kapitel 14 gibt es noch, mit einer kleinen inhaltlichen Verknüpfung. Ich dachte nämlich wirklich, sie macht hier noch die Kehrtwende. Seite 207, bereits Ende April, die Zeit gar kein Strahl, sondern mehr so etwas wie eine Suppe. Nur die Tatsache, dass wir dem Tod näher kommen, ragt immer in jede Handlung, in jedes Geschehnis hinein. Egal, was man gerade macht, die Blumen gießt, ein Brot isst, tut man das auf dem Weg zum Sterben. Dieser Vorgang heißt Altern. Man altert ab der Geburt. Das war so ein krasser Bruch, dieser Absatz.
Ja, hatte schon was Lyrisches.
Ist toll. Können wir machen. Ich habe kurz gedacht, okay, jetzt ist ihr Mann gestorben. Aber er ist ja nur im Krankenhaus. Also mich hat diese Stelle einfach so ein bisschen ratlos hinterlassen. Es war so, als hätte sie gerade so einen Einfall. Ach scheiße, ich alter ja jeden Tag. Alles, was ich mache, das muss hier mit rein.
Na, Vergänglichkeit fehlte noch als Thema.
Richtig, so fühlt sich das an. Das ist so absolut zwischengeschoben. Es zeigt aber, wie gut die Sprache ist. Aber die Sprache entspricht all diesen autobiografisch fiktionalen Werken, über die wir jetzt in letzter Zeit gesprochen haben. Es ist die rein vom Konzept die gleiche Sprache, nicht die gleich verwendeten Wörter, teilweise sind die Sprachbilder hier besser, aber wie bei Caroline Wahl zum Beispiel, wie bei Ruth Maria Thomas, wie bei Denise Ode, diese kurze, präzise Sprache, die diesen Berichtcharakter hat.
Und das langweilt nicht.
Tack, 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 tack. Und das langweilt in der Menge. Jetzt müssen wir mal schauen, diese Bücher haben alle Lorbeeren bekommen. Mhm. Caroline Wahl, Denise Ode, Ruth Maria Thomas. Das sind alles Bücher, die Lorbeeren bekommen haben, weil sie, wenn du die einzeln liest, ist das so, wow. Krass. Ist richtig.
Das ist richtig der Braunfilter in Till Schweiger-Filmen.
So. Ja, oder der Orangefilter in
CSI Miami. Hm?
CSI Miami, genau. Da ist der Orangefilter, wo der überall drüber liegt. Genau. Das heißt, wenn du diese Bücher in Masse liest, fällt dir das irgendwann störend auf, dass diese Sprache überall die gleiche ist?
Es war ja eigentlich immer so, kurze Sätze waren eigentlich eher für ein Tempo in der Geschichte gedacht. Ja, wenn jetzt bei so etwas in Anführungszeichen langsamen wie der Geschichte permanent kurze Sätze benutzt werden, ist das so ein bisschen, ja, konterkariert sich das alles so ein wenig. Da gebe ich dir vollkommen recht, Philipp.
Ich fand's, wie gesagt, ich finde das nicht per se schlimm. Ich mag das, aber ich mag es auch gleichzeitig nicht. Da bin ich vollkommen bei Max. Es reißt mich dann so ein bisschen hin und her. Es kann sein, dass dieses Nicht-Mögen jetzt hauptsächlich davon kommt, dass ich jetzt einige dieser Texte gelesen habe. Aber das würde ich nicht mal pauschal sagen, weil eben zum Beispiel die schönste Version hat mich ja sehr begeistert. Trotz dieser Sprache. Da hat sie mich auch überhaupt nicht gestört. Da hat mich die Geschichte genug mitgerissen in dem Fall. Es ist komisch, ich renne jetzt Max einfach hinterher. Ich komme an den Punkt, wo ich sage, ich hätte gerne wieder einfach einen oktorialen Erzähler. Ich möchte jetzt einfach mal eine erzählte Geschichte haben und ich möchte handelnde Personen haben und die sollen Dialoge miteinander führen und die sollen gut sein und die sollen ausformuliert sein und die sollen nicht nur aus zwei Hauptsätzen bestehen mit einem Und verbunden, sondern auch noch einen Nebensatz dran und vielleicht über drei Zeilen mal gehen und ein bisschen komplexer. Also,
und eine Melodie.
Und diese Unterkomplexität der Sprache, die ja da ist. Also sie macht viele Bilder auf, das hatten wir jetzt alles. Das macht es wieder komplexer, aber eben auf Metaebene, nicht auf sprachlicher Ebene. Auf sprachlicher Ebene ist dieses Buch nicht komplex. Es ist sehr einfach gehalten. Das strengt irgendwann an.
Ja.
Und ich habe danach angefangen, als ich das Buch weggelegt habe, habe ich angefangen mit Frank Schätzings Tod und Teufel. Und Frank Schätzing, wir kennen ihn ja, da schreibt er einfach mal drei Seiten über die Geschichte von Köln. Einfach mal zwischendrin in einem Dialog. So, und das ist vollgepackt mit Informationen. Das liest sich ganz anders, so ein ganz anderes Genre. Aber plötzlich hatte ich am Anfang Pudding im Kopf. Weil nach drei Romanen dieser Sorte dachte ich mir, okay, jetzt muss ich erstmal meinen Kopf wieder sortieren, dass ich jetzt Sätze lesen kann, die mehr als 15 Wörter besitzen. Und dem auch folgen zu können. Es war wirklich, ich musste mich erstmal ein bisschen reinarbeiten. Und Deswegen, ich glaube, ich bin mittlerweile satt an solchen Texten. Wir müssen jetzt erstmal nicht direkt wieder den nächsten autobiografisch-fiktionalen Roman lesen. Und das könnte eigentlich auch direkt schon mein Abschlussplädoyer sein. Aber erstmal hat Max
ja, noch seine Max These, komm, deine Bold Prediction.
Wir haben das Buch falsch gelesen. Wir gehen mal jetzt völlig davon weg, dass das autofiktional ist. Lassen wir alles raus. Das ist eine herausragende Satire auf die progressive Gesellschaft. Das ist eins der grünsten Bücher, die ich je gelesen habe. Und das meine ich im politischen Sinne. Das erklären wir jetzt mal bitte. Dieses ganze Buch besteht aus Reflexion, Reflexion, Reflexion. Mhm. Und ja, niemanden zu nahe treten, ja, nirgendwo anecken, aber gleichzeitig sich für das Elend der Welt begeistern, um dabei auf der richtigen Seite zu stehen. Und da möchte ich jetzt Rutger Bregmann, dessen Buch ich vor kurzem rezensiert habe, ins Feld führen. Der meinte, Awareness bringt gar nichts. Ein Großteil der deutschen Bevölkerung weiß, dass Massentierhaltung doof ist und frisst das Zeug trotzdem. Awareness ist völlig irrelevant. Awareness für Postkolonialismus oder Rassismus ist insoweit irrelevant, wenn es in deinem Alltag nur eine untergeordnete Rolle spielt. Und wenn wir jetzt all das, was sie in diesem Buch aufgemacht hat, Freiheit, Einsamkeit, was ist Liebe, Liebe in der digitalen Zeit, Beeinträchtigung, Behinderung, was weiß ich was, all diese Themen. Und am Ende ziehen wir dieses Buches, ziehen wir einen Schlussstrich. Was bleibt dann stehen? Ein schlechtes Gewissen und alles ist beim Alten. Und das ist ein Bild der progressiven Gesellschaft. Alle fühlen sich einsam, alle sind überfordert durch die komplexe Welt. Alle machen sich unendlich viele Gedanken, die aber ins völlige Nirgendwo führen. Und wenn ich dann das Buch als eine Satire darauf lese, dann ist die Protagonistin dafür perfekt geeignet, ein Abziehbild zu sein, genau dieser Klientel, dieses gesellschaftlichen Bildes. Und sie läuft auch genau dahin. Die ist sich völlig im, die denkt ja auch so die ganze Zeit darüber nach. Inwieweit nutze ich den aus? Was mache ich richtig? Mache ich meinem Mann alles richtig? Und so weiter. Aber ist sie am Ende glücklicher? Sie ist genau an demselben Punkt wie davor.
Genau, das nur ist quasi der Stillstand der progressiven Gesellschaft.
Und genau das meine ich. Und wenn man das satirisch sieht, ist dieses Buch, wenn wir uns vorstellen, sie hätte das so gemeint, so satirisch, dann wende ich das grandios, weil es die ganze Sache tatsächlich auf eine Metaebene hebt, die wirklich eine Kritik beinhaltet und die gegebenenfalls sogar Augen öffnen könnte. Und das finde ich dann doch durchaus ziemlich charmant und witzig.
Gut, dann schließ gleich dein Abschiedsplädoyer mit ein und vergib deine Punkte.
Ja, ich gebe noch mein kurzes Abschlussplädoyer. Ich mache mir natürlich wie immer so eine kleine Pro- und Kontraliste. Also positiv, ich mag die Themen und das Verweben dieser Themen hat sie aus meiner Sicht ganz gut gemacht. Teilweise mochte ich auch die Sprache, bis auf eben das, was wir schon geklärt haben, das Repetitive dieser Bücher. Und das Reflektieren über diese Themen finde ich grundsätzlich auch interessant. Alex hat es schon angesprochen, dieses Buch hat keinen Spannungsbogen. Es geschieht nichts. Und wir stehen am Ende genau da, wo wir davor auch standen. Die Figuren, Benu, ihr Mann, sind völlig ohne Tiefgang. Alle anderen Figuren außer ihr spielen keine Rolle. Übrigens noch etwas, was mein Bild sehr, sehr gut verfeinert, wenn wir an den Herrn Reckwitz denken. Die Gesellschaft der Singularitäten, alle sind unfassbar ich-zentriert und die einzige Figur, die hier Tiefgang erreicht, ist sie selbst. Nur als weiterer Punkt. Ja, das Buch ist öde.
Zweifelhaften Tiefgang.
Es ist wirklich langweilig. Es passiert nichts. Es ist wirklich eintönig. Und es gibt keine Entwicklung. Ich rieche das Moralin aus diesem Buch heraus. Auch wenn das teilweise berechtigt ist. Aber es führt halt zu nichts. Und die Erzählhaltung, dieses Autobiografische, da haben wir auch schon drüber gesprochen, mochte ich auch nicht. Was nicht heißt, dass mich das Buch nicht trotzdem in irgendeiner Form künstlerisch gecatcht hat und mit meiner Deutung, mit der ich jetzt wirklich gut leben kann, hätte ich eine 8 gegeben, sonst eine 6, also gebe ich am Ende eine 7, weil ich mochte die Diskussion darüber auch. Dementsprechend 7 Punkte, gerne nicht nochmal.
Alex.
Ich bin kein großer Fan von diesem Buch.
Was mir wirklich leid tut, weil ich hatte es Anfang schon gesagt, die Autorin mir sehr sympathisch ist und persönlich würde ich auch gerne mal mit ihr ins Gespräch kommen. Wahrscheinlich auch sehr, sehr gerne über dieses Buch. Da gibt es doch einige Fragen, die ich ihr stellen möchte. Es bleibt aber am Ende, da hat die Diskussion jetzt auch nicht viel gebracht. Die Story ist genauso dünn, wie sie vor unserem Gespräch war. Die Figuren sind genauso schlecht gezeichnet, wie sie vorher waren, mit einer Ausnahme. Und lieber Max, vielen lieben Dank, diese Brechungen, die du da benannt hattest. Ganz am Anfang, ja, da hast du recht. Da hatte ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Macht die Sache aber jetzt nicht so viel besser. Es bleibt dabei. Es ist für mich kein besonders tolles Buch. Du hast jetzt gesagt, es ist langweilig. Da hast du leider vollkommen recht. Es hat nun mal keinen Spannungsboden. Es passiert wirklich nichts in diesem Buch. Also nichts, was jetzt irgendwie relevant ist. Und die Thematik mit dem Love-Scamming, und so weiter. Es gibt, glaube ich, keine Nachrichtensendung, die vielleicht auch aufgrund der Aktualität dieser Thematik, es gibt keine Nachrichtensendung, ob jetzt angefangen bei Stern TV über das Auslandsjournal, über Plus Minus und Aspekte bis hin zum Frühstücksfernsehen im Sat.1, die nicht mindestens einmal im Monat über Love Scanning berichten und wie viele Frauen reinfallen und warum die da reinfallen. Und ich bilde mir ein, jetzt irgendwie letzte Woche oder vor zwei Wochen ist eine Französin auf einem Love Scam reingefallen und hat eben 900.000 Euro oder sowas, lass es 700.000 sein, also irgendwie so eine Sache. Das ist auch von der Thematik her auch so für mich so irrelevant. Also weiß ich nicht. Übrigens, was deine Ironie, nicht Ironie, was hast du gesagt?
Satire.
Deine Satire genannt. Ja. Im Großen und Ganzen könnte ich dir fast recht geben. Satirisch, das eigentlich satirische Element fehlt mir aber. Vielleicht hätte sie da nicht Juno, sondern Frau geheißen müssen. Ich habe keine Ahnung.
Nee, dann wäre es aber zu klar gewesen.
Dann, ja, ich weiß es nicht. Nee, es ist nicht mein Buch. Es gibt viele, die das Buch sehr, sehr feiern. Ich kann den Hype überhaupt nicht verstehen. Ich kann dem Ganzen nur 3 Punkte geben. Also,
okay. Ja, wie heißt es so schön? Wie sagst du es immer so schön, Max? Ist alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Dementsprechend schließe ich mich einfach im großen Teilen den bereits genannten Argumenten an. Also, du hast die Vorzüge aufgezählt, du hast die Defizite des Buchs aufgezählt, die wir herausgearbeitet haben auch. Ich mach's kurz, ich bin auch bei 7 Punkten am Ende gelandet. Interessanterweise, hauptsächlich deswegen, weil wir es geschafft haben, während dieser Diskussion über das Buch das Problem, das ich mit dem Buch hatte, nämlich dieses ungewisse Gefühl zu schärfen und auf den Punkt zu bringen, das war ein wirklicher Mehrwert für mich in dem Fall. Und mich hat das Buch jetzt beim Lesen gar nicht so krass gelangweilt. Du hast natürlich vollkommen recht, es passiert nichts. Aber dennoch habe ich es, ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht, während ihr jetzt gesprochen habt, ich habe es ganz gerne gelesen. Und ich mochte die Diskussion über dieses Buch und ich mag, was man aus diesem Buch machen kann. Also ich mag den experimentellen Charakter an diesem Buch. Aber eben einmal im Jahr und dieses Buch nicht nochmal. Und nächstes Jahr können wir uns gerne das nächste experimentelle Buch nehmen. Es reicht dann auch irgendwann, da gebe ich euch vollkommen recht. Weil wir haben schon den Idealtypus herausgestellt, den wir gerne lesen wollen. Wir wollen eine gute Geschichte plus. Und das ist es nicht. Dennoch, wie gesagt, die 7 Punkte so ein bisschen mit Bauchschmerzen. Eigentlich ursprünglich hatte ich hingeschrieben, naja, es war ja auch gut, ne? Ich hatte mir ja als Anfang, als Rahmen geschrieben, 4 bis 7. Das sollte ungefähr zeigen, wie unsicher ich mir war, was ich diesem Buch gebe. Also das war so, ja was? Und ich bin tatsächlich ins obere Ende gegangen, hauptsächlich aber wegen der Diskussion. Das ist wieder ein Buch, das gewinnt mit der Debatte über dieses Buch und mit der Analyse. Für mich gelesen und bewertet wäre am Ende wahrscheinlich eine 4 rausgekommen. Dementsprechend, ja. Aber es zeigt mal wieder, wie trefflich es sich über Literatur streiten lässt.
Ja, das stimmt.
Und wie produktiv es sein kann, sich über Literatur zu streiten. Und wir legen eine Punktlandung hin. Wir haben nämlich genau 1,5 Stunden über dieses Buch gesprochen.
Oh.
Gibt's auch nicht oft.
Nee, gibt's nicht oft. Max.
Eine letzte Sache noch, weil wir das Love-Scamming jetzt nicht, also wir haben drüber gesprochen, aber wir sind jetzt nicht besonders in die Tiefe dahingehend gegangen, auf das einzelne Scamming einzugehen. Von mir noch eine große Empfehlung, eine Filmempfehlung. Ulrich Seidel, ein österreichischer Regisseur, hat eine Trilogie gemacht, die zutiefst unangenehm ist, aber das sind grandiose Filme aus meiner Sicht, die Paradies-Trilogie. Und der erste Teil heißt Paradies Liebe. Und da geht es um eine Frau, die ihre in den Sommerferien ihre Tochter bei ihrer Schwester abgibt und dann nach Kenia reist, um dort die Liebe zu finden. Und Ulrich Seidels Filmkunst besteht darin, dass er die Kamera draufhält und einfach die Szene laufen lässt. Und das ist so schmerzhaft, weil man bei allem quasi dabei ist. Dieses Anbandeln, diese Gespräche, und diese Gespräche wirken leider sehr echt. Wie die Erkenntnis am Ende des Films aussieht, möchte ich offen lassen. Aber das sei als Empfehlung einfach mal genannt, wenn man auf naturalistische Filme steht. Das muss man an der Stelle auch sagen. Also wenn man jetzt eine klassische Dramaturgie erwartet, ist das nicht der richtige Film. Aber der Film, finde ich, trifft dieses Love-Scamming noch ein bisschen besser. Das wären meine letzten Worte dazu.
Sehr gut. Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, die Diskussion hat auch euch in Grundzügen bereichert. Schreibt uns gerne, ob ihr das Buch schon gelesen habt, ob ihr es jetzt noch lesen wollt und was ihr von dem Text haltet. Ansonsten hören wir uns in nicht allzu ferner Zukunft wieder mit unseren Verlagsvorschauen. Die kommen jetzt für den Frühjahr, das sind unsere nächsten zwei Folgen, und zwar die Verlagsvorschau. Wir teilen sie wahrscheinlich wieder auf in Belletristik und in Sachbuch, da werden die Folgen auch nicht so lang und ihr habt so was Kurzes, einen kurzen Überblick über das, was dieses Jahr im Frühjahr so auf uns wartet oder zukommt oder bereits schon erschienen ist. Also das Frühjahr hat ja schon begonnen. Dementsprechend bis dahin, bleibt gesund und lest was Schönes. Bis bald. Ciao.
Tschüssi.
Tschüssikowski.